Bizkom-Quartett. Nachdenken über Wissenschaftskommunikation. Ein Podcast von Wissenschaft im Dialog. Heute zum Thema Humor.
Da sind wir wieder, endlich. Das Bizkom-Quartett ist wieder da nach einer Sommerpause und wir freuen uns riesig, dass wir heute mal wieder zusammenkommen und in aller Form über die Theorie und Praxis der Wissenschaftskommunikation miteinander diskutieren wollen. Wir, das sind zum einen wieder Julia Serong vom Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der LMU München. Hallo und herzlich willkommen, Julia.
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Genau, super. Wir freuen uns auch auf Rebecca Winkels. Sie leitet Kommunikation und Strategie bei Wissenschaft im Dialog. Hallo, Rebecca.
Hallo zusammen.
Und Friederike Hendricks. Friederike, du musst dich jetzt mal selber vorstellen, weil beim letzten Mal warst du noch an der Uni Kiel tätig und jetzt bist du das nicht mehr.
Genau, ich bin nämlich jetzt gewechselt nach Braunschweig und bin jetzt Leiterin der Nachwuchsforschungsgruppe 4C, die sich mit kommunizierenden Wissenschaftlerinnen beschäftigt.
Genau, in unser Thema rein. Übrigens dann auch, kleiner Disclaimer, meine Uni, ich kann aber nichts dafür, sonst sozusagen, wir arbeiten in zwei verschiedenen Bereichen unseres Campus. Und ich freue mich aber trotzdem, wenn wir in Zukunft ein bisschen was zu tun haben, denn das ist genau das Thema hier vom Bizkom-Quartett. Ich bin ja Praktikerin, ich bin Elisabeth Hoffmann und leite die Stabsstelle Presse und Kommunikation der TU Braunschweig. Genau. Und wie immer freue ich mich sehr stark darauf, mit euch ins Gespräch zu kommen über das, was wir als Praktikerinnen von euch lernen können. Wir haben uns heute wieder Studien vorgenommen, die wir euch hier auch vorstellen möchten. Drei an der Zahl und unser Thema heute ist Humor in der Wissenschaftskommunikation. Ich muss gleich einen Disclaimer loswerden, denn wir werden uns vielleicht gar nicht so lustig über das Thema unterhalten, sondern wie immer wissenschaftlich ernst. Vielleicht wird es ja trotzdem was zu lachen geben. Das sehen wir dann, aber natürlich ist Humor ein Thema, wenn wir reden über Formen der Wissenschaftskommunikation, vielleicht auch mal ganz ungewöhnliche Formen. Außerdem haben wir uns gedacht, nach der Sommerpause wäre das einfach mal schönes Thema für euch alle, die uns jetzt zuhören, um einfach wieder ein bisschen niedrigschwelliger in diese doch manchmal sehr anspruchsvollen Themen einzusteigen. Genau. Drei Studien haben wir euch mitgebracht und eine Studie geht, glaube ich, zwei Studien gehen auf ein Panel zurück. Friederike, ich glaube, du wolltest anfangen, uns eine der Studien vorzustellen. Die sind natürlich wie immer in den Kommentaren zu diesem Podcast nachzulesen und auch verlinkt. Deswegen auch jetzt schon wieder die herzliche Einladung, sich auch mal die Originalstudien anzugucken. Das lohnt sich jedes Mal.
Genau, ich habe nämlich eine Studie hier mitgebracht, die von Sarah Yu aus Utah ist und natürlich mit KollegInnen zusammen herausgegeben. Der Titel lautet Scientists as Comedians, The Effects of Humor on Perceptions of Scientists and Scientific Messages. Und das sagt im Prinzip auch aus, was die Studie vorhat, nämlich sehr experimentell, sehr kleinschrittig zu untersuchen, ob Humor als Bestandteil von Wissenschaftskommunikation sich auswirkt auf Quellenurteile. Also ein Wissenschaftler, der etwas über Wissenschaft sagt, ich sage gleich nochmal was dazu, wie das genau gestaltet wurde, wie wird der eigentlich bewertet, wenn der das humoristisch macht sozusagen? Und wie wirkt sich das dann wiederum darauf aus, ob wissenschaftliche Nachrichten, Informationen aus komödiantischen Quellen, humoristischen Quellen eigentlich als akzeptabel eingeschätzt werden? Diese experimentelle Variation ist relativ straightforward. Sie nehmen nämlich ein Video, an das es schon vorher gab, von Vince Ebert, ein deutscher Kabarettist, Physiker, der in einer Art Stand-up eigentlich relativ basal über Wissenschaft redet. Er hat kein kontroverses Thema, er hat keine eigene Forschung, auf die er sehr genau eingeht, sondern eigentlich geht es darum, Wissenschaft zu nehmen, wissenschaftliches Arbeiten und daraus Witze zu kabarettistisch zu kreieren. Also in einer sehr klassischen Stand-up-Form, würde ich sagen. Das Video findet man, das können wir eigentlich auch verlinken, immer noch auf YouTube. Und ich glaube, dieses Video ist vor allem deshalb interessant gewesen für die AutorInnen, weil es relativ kontrolliert eine Situation aufmacht, nämlich eine, in der man den Menschen, der da spricht, nicht kennt. Mit Ebert ist, denke ich, in den USA nicht so bekannt. Das Video hatte zu dem Zeitpunkt der Studiendurchführung nicht so viele Klicks. Das Thema ist, wie gesagt, nicht kontrovers. Es ist eine sehr klassische Situation von einem neuen Video, das man vielleicht noch nicht kennt. Und die haben das jetzt so gemacht, dass sie Humor variiert haben, indem sie das Video einmal in seiner originalen Form, also wenn es Ebert spricht von einem Publikum, das Publikum lacht, abgespielt haben, und einmal in der Form, wenn es Ebert spricht vor dem Publikum, aber man hört die Lacher nicht mehr. Und haben dann sich angeschaut, wie wird jetzt Vince Ebert bewertet und wie wird Comedy als Quelle wissenschaftlichen Wissens bewertet. Und finden letztendlich raus, und ich kürze jetzt die Ergebnisse, die ein bisschen komplexer in einer Mediationsanalyse aufbereitet sind, im Prinzip relativ kurz ab. Nämlich das Hauptergebnis, würde ich einfach mal berichten, wenn die Leute ein Video sehen, in dem Humor variiert ist, also in dem der Love-Track sozusagen noch mit drin ist, dann wirkt sich das darauf aus, wie sehr die Quelle als sympathisch wahrgenommen wird, aber auch wie sehr die sich als fachmännisch anscheint. Und genau dieses, so jemanden als Experten wahrnehmen, wirkt sich dann auch darauf aus, ob dieses Komödiantische wahrgenommen wird als Quelle, gute Quelle wissenschaftlichen Wissens. Interessant ist dabei aber, dass noch so ein weiterer Faktor mit reinkommt, nämlich inwiefern man überhaupt hier die Sache als lustig empfindet. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass man eine Sache erst witzig finden muss und dann gleichzeitig den Sprechenden auch noch als Experten, um dann quasi diese komödiantische Situation als Quelle wissenschaftlichen Wissens wahrnehmen zu können. Also ein bisschen komplexere Zusammenhänge. Ich glaube, was man sich davon merken kann, ist, dass hier sozusagen positive Effekte durch diese Art Humor entstehen. Und man könnte jetzt relativ schnell schließen, Humor ist vielleicht was Gutes, was man in Wissenschaftskommunikation einfließen lassen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir jetzt relativ gut einsteigen können, darüber zu sprechen, was eigentlich mit dieser sehr kontrollierten Laborsituation ist. Also ob das jetzt wirklich eine authentische Situation ist, in der man hier Humor vermitteln kann.
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die habe ich mir auch gestellt, als ich sozusagen versucht habe, die Studie zu verstehen. Was können wir daraus ziehen in der Praxis? Unsere Situationen sind ja immer im Feld und wir haben eigentlich immer sehr, sehr komplexe, weiß ich nicht, Hintergründe. Die Leute kommen unterschiedlich rein, zum Beispiel in Veranstaltungen. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken und Motiven, einige abgehetzt, andere haben schon ewig gewartet vor der Tür und so weiter, dann gehen sie in so eine Veranstaltung und haben dann eben solche Events beispielsweise. Wir haben das ja auch, ne? Also Science Slams sind zum Teil ja auch sehr, sehr lustig, unkompetent. Aber wie kriegen wir sozusagen jetzt den Bezug aus der Studie raus? Ne? Was kann uns das sagen? Was ich jetzt erstmal gelernt habe, ist, das kann mit Sicherheit auch eine Laborstudie sagen, offensichtlich sind wir Herdentiere, oder? Wenn die anderen lachen, dann unterstützt das unseren Eindruck.
Das kann durchaus sein. Also es gibt, glaube ich, nicht nur diese Studie, sondern einige, die zeigen, dass wenn irgendwie Lachen da ist, dass man dann auch sozusagen eine Situation als lustiger empfindet. Man kann die Situation natürlich auch umdrehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als die Corona-Pandemie anfing und auf einmal diese Late-Night-Shows damit umgehen mussten. Ich erinnere mich noch daran, dass zum Beispiel Seth Meyers das so gemacht hat, dass er einfach quasi sein normales Programm, also auch diesen typischen Monolog gehalten hat und im Prinzip dann auch selber irritiert davon war, dass quasi niemand gelacht hat. Und diese Videos waren auch am Anfang total komisch, weil irgendwie er die typische Pause gemacht hat, an die er wahrscheinlich so gewohnt war, sodass man relativ schnell gemerkt hat, irgendwie die mussten dann was in der Produktion ändern, die mussten da Geräusche einspielen oder irgendwelche Bilder aufploppen lassen, damit es die Situation nicht so komisch war, dass niemand lacht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es sozusagen so beide Elemente hat. Eines dieses so, wenn andere lachen, lache ich mit, ob ich den Witz verstanden habe oder nicht. Das macht so eine positive Atmosphäre. Die andere ist aber auch einfach, wenn ein Witz gemacht wird und niemand lacht, das ist eine ganz komische, vielleicht sogar ein bisschen peinliche Situation. Ich glaube, die Studie kann man irgendwie in beide Richtungen so ein bisschen wenden.
Die sagte uns aber jetzt nicht so viel darüber, ob ich jetzt zum Beispiel hier, wenn ich neues Personal einstellen sollte für die Humorisierung unserer Wissenschaftskommunikation, weil das einfach so viel bringt, oder?
Also ich meine, wir können uns ja auch gleich nochmal die anderen Studien angucken und vielleicht auch nochmal insgesamt darüber diskutieren, wie viel die uns eigentlich sagen. Ich glaube, am Ende hat ja Humor irgendwie so eine bestimmte Funktion, nämlich irgendwie, ja, also ne, klassisch gibt es eben so drei Funktionen, die da genannt werden, so Spannungslösen. Dann wirkt es eben über so eine Art von Inkongruenz, also ne, dass man halt das witzig findet, weil irgendwie eine Spannung aufgebaut wurde und dann irgendetwas ganz unerwartet kommt. Und die dritte Idee, wie Humor wirken kann, ist halt sozusagen sich über andere lustig machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt gerade beim Thema Wissenschaftskommunikation man sich ganz genau angucken muss, was für Humor benutzt man hier eigentlich. Also wir haben jetzt gerade über so eine sehr Situation gesprochen, und die habe ich ja auch genauso versucht zu erklären, und deshalb war mir das auch so wichtig, dass hier überhaupt nichts Kontroverses drin war, kein Thema, das irgendwie brandgefährlich war oder so, und dass man da so ein paar Witzchen vielleicht gut einbauen kann und das vielleicht auch keine schlechte Idee ist, aber ich glaube, es wird dann spannend, wenn kontroversere Themen dazukommen, und dann ist es wirklich auch eine Frage, was will man erreichen und wann ist Humor eigentlich angemessen, aber vielleicht können wir ja auch einfach weitergehen und über die nächste Studie sprechen und das so ein bisschen mit einbeziehen.
Gerne. Und danach will ich von Rebecca wissen, wie ihr bei Wissenschaft im Dialog humoristische, humorvolle Formate.
Gänzlich humorfrei, denn.
Ja, komplett. Immer. Nee, aber erst die andere Studie von Cacciatore, ne? Auf demselben Versuchsaufbau sozusagen basierend.
Genau, vielleicht kann ich da ein bisschen was zu sagen. Also, diese Studie, die von Cacciatore angeführt worden ist, trägt den Titel Laughing with Science, the Influence of Audience Approval on Engagement. Also hier gehen wir schon einen Schritt weiter. Es geht hier nicht nur um die Wahrnehmung von Quellen, die irgendwie in dem präsentierten Video gezeigt werden, sondern hier wird schon geschaut, welche Auswirkungen hat denn Humor in der Wissenschaftskommunikation auf das Verhalten von Nutzern. An dieser Studie war JIO auch beteiligt. Das ist, wie Friederike schon gesagt hat, derselbe Datensatz. Hier sind nur andere Fragen noch verarbeitet worden, ausgewertet worden, und beide Studien sind ja 2020 veröffentlicht worden, also noch ziemlich aktuell. Und auch hier haben wir es eben wieder mit diesem Stimulus zu tun, wo ein Video gezeigt worden ist von besagtem Kabarettisten, könnte man vielleicht so sagen, oder Wissenschaftler, der eben kabarettistisch auftritt. Und die Variation erfolgt in diesen Experimenten eben über Lachen. Und auch hier hat sich ein positiver Zusammenhang gezeigt. Also der Einsatz von Humor und das Verstärken von einem Spaßerleben durch dieses Lachen funktioniert. Es wirkt. Es führt zu einem höheren Spaßerlebnis und es führt dazu, dass Leute sich stärker mit dem Inhalt auseinandersetzen, und es führt dann auch zu einem höheren Engagement, wenigstens in der Form, wie das die Autoren definieren. Wobei ich hier eigentlich schon gleich einschränkend anmerken möchte, dass man hier auch, wenn man sich ein bisschen genauer in der Studie anschaut, was verstehen die eigentlich unter Science Engagement, sich auch fragen kann, naja, ist das wirklich schon Engagement? Denn sie teilen das so ein bisschen auf und reden einerseits von Content Endorsement, also die Art und Weise, wie stark jetzt die Teilnehmer dieser Studie die Videos liken oder sharen würden auf Social Media, und zweitens Science Engagement in einem engeren Sinne, was sie jetzt aber auch nicht als Partizipation an irgendwelchen Formaten verstehen, sondern eigentlich auch darüber definieren, dass Leute sich für weitere Wissenschaftskommunikationsinhalte interessieren und bereit wären, institutionellen Profilen auf Social Media zu folgen. Wegen also immer noch so in dieser Social Media Blase, kann man sagen, okay, das ist ja schon mal was, ist sicherlich auch irgendwie eine Grundform von Engagement, aber also da möchte ich jetzt ein bisschen die Erwartungen dämpfen. Also mit Engagement oder Engagement ist hier eben nicht gemeint, dass Leute jetzt aktiv irgendwie mitmachen und irgendwie an Citizen Science Projekten teilnehmen oder so. Aber wie auch immer, auch hier findet sich ein positiver Zusammenhang. Vor allen Dingen eben bei solchen Teilnehmern, die auch einen sogenannten Need for Humor haben, also die zum Ausdruck bringen, dass sie gerne mit anderen Menschen Spaß haben und es mögen, mit witzigen Leuten zusammen zu sein. Und ich glaube, dass das verweist uns auch wieder auf diesen Aspekt, der auch in dieser Studie von Hiu zum Ausdruck gekommen ist, nämlich dass Humor einfach eine Gemeinschaftserfahrung ist. Und das ist vielleicht banal, aber ich denke, dieser Hinweis ist auch wichtig für die Wissenschaftskommunikation, weil wir uns vielleicht doch manchmal zu sehr auf die Message, die Botschaften, die Inhalte fokussieren und vielleicht doch manchmal die Kontexte ausblenden. Das ist etwas, was ich aus beiden Studien mitnehme, dass wir mehr darüber nachdenken müssen, in welches Setting setzen wir denn diesen Humor, ja. Also natürlich kennen wir alle die Situation, dass man irgendwie so über die Straße geht und auch mal so in sich hineinlacht. Das geht gerade mit den Masken super gut, ja, weil da muss man das auch nicht so kaschieren. Aber wir alle haben auch die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie eben lustiger und netter und auch einfacher ist, in Gemeinschaft zu lachen. Und eben, wie Friederike gesagt, auch einfach weniger peinlich, ne? Denn wenn ich jetzt wirklich laut lachend über die Straße gehen würde, würde vielleicht dann doch irgendwann jemand gucken und kommen und fragen, ob es mir gut geht, ja. Und das ist einfach in der Gruppe anders. Und das ist etwas, was sich Wissenschaftskommunikation zunutze machen kann. Aber es bedeutet für mich eben auch, und das ist die Schlussfolgerung, die ich so ein bisschen daraus ziehe, ja, vielleicht funktioniert es in Face-to-Face-Formaten vor Ort vielleicht sogar noch besser, als es das in diesen Settings tut, die jetzt die Forscher in diesen beiden Studien angewendet haben, nämlich in online-digitalen Situationen, wo Nutzer letztendlich doch alleine vor dem Endgerät sitzen. Man muss vielleicht aufpassen, dass man nicht zu schnell die Ergebnisse von solchen Experimentaldesigns nimmt und dann überlegt, was heißt das jetzt für die Praxis, sondern dass ich verstehe das so ein bisschen, ich weiß nicht, Friederike, widersprich mir, wenn du das anders siehst, aber für mich ist das immer noch so ein Teil auch Grundlagenforschung, dass man einfach mehr verstehen möchte über die grundlegenden Mechanismen und Zusammenhänge von eben bestimmten Einflussfaktoren, von bestimmten Stimuli und von den Wirkungen, die man sieht. Und das ist eben super spannend zu sehen, wie wirkt das eben im Zusammenspiel mit der wahrgenommenen Expertise, mit der Glaubwürdigkeit, mit der Bereitschaft, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Da kann man sehr viel drüber lernen. Für mich eben ist, wie gesagt, einer der Hauptmessages, Humor ist etwas, was am besten in Gemeinschaft funktioniert. Und wo schaffen wir Formate, die diesem Raum geben? Und das Zweite ist eben auch, fokussieren wir uns vielleicht nicht so sehr nur auf Wissensvermittlung, Informationsvermittlung, sondern nutzen wir dieses Potenzial, was Humor auch hat, gerade für die Bewältigung von Spannungen und Konflikten. Und das ist etwas, was in den Studien nur so angeschnitten wird oder was, ja, was aber in diesen Experimentaldesigns eigentlich gar nicht so richtig ausgelotet wird und was ich aber super spannend fände, ja, das in anderen Formaten einmal auszuprobieren.
Ich frage mich, ob das vielleicht ein guter Moment ist, dass wir genau über Formate nochmal weitersprechen, weil ich würde es ähnlich sehen wie du, dass sozusagen diese ganz kleinteiligen Experimente natürlich viel Wert haben, aber gleichzeitig die Wirkung sozusagen sich dann entfaltet, wenn es eben um mehr geht, als vielleicht sozusagen so ein bisschen, ja, das vielleicht witzig finden und darüber dann so einen Zugang zu einer bestimmten Information finden. Vielleicht kann man das so ganz kurz sagen, das ist ja im Prinzip, was diese Variablen dann im Prinzip können. Wenn man sich anguckt, wird das Video geteilt oder wird ein Tweet geteilt. Genau, ich weiß nicht, Rebecca, habt ihr da Erfahrungen mit unterschiedlichen Formaten?
Genau, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe gerade mal überlegt, ob wir wirklich sowas haben, wo ich sagen würde, da nutzen wir oder da steht der Humor sozusagen im Vordergrund von dem Format, was wir machen. So, ne? Es gibt natürlich in jeder Podiumsdiskussion und jedem etwas spielerischen Viscom-Format für mich irgendwie auch Gelegenheiten für Humor, aber so, wir haben kein so ein Kabarettformat in dem Sinne, wo jetzt irgendwie es wirklich um den Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin auf der Bühne geht, die Witze machen. So, sowas haben wir nicht als Format. Wir können ja auch gleich nochmal diskutieren, warum ich glaube, dass wir das nicht haben. Das, was dem am nächsten kommt, was wir allerdings im Moment auch gar nicht selber machen, sind natürlich irgendwie so Science Slams und FameLab-Angebote, die ja immer so als die humorigen Formate gelten. Und ich würde selbst aber bei denen argumentieren, dass das nochmal was komplett anderes ist, als das, was Vince Ebert da macht. Ne? So, also ich glaube, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich selber finde auch Science Slams nicht dann besonders gut in der Regel, wenn sie besonders lustig sind, sondern wenn sie besonders anschaulich sind und mich irgendwo abholen. Also ich würde da gar nicht sagen, dass der da 10 Minuten Witze erzählt, der gewinnt meistens den Science Slam nicht, ne? Weil es dann irgendwie auch an Tiefe findet, sondern es gewinnt in der Regel der ein schönes Bild findet, das einen mit durchnimmt. Und das finde ich tatsächlich ganz interessant, weil ich glaube, da wird es für mich auch spannender als bei diesem direkten Comedy-Effekt. Den finde ich ein bisschen, da bin ich so, ja, natürlich kann ich das machen und das ist bestimmt, hat es auch in gewissen Bereichen was Positives und in anderen dann vielleicht auch was Negatives, aber spannender finde ich so ein bisschen, wie kriegt man es hin, in eigentlich nicht primär auf Humor ausgelegten Formaten Humor zuzulassen. Also, und zuzulassen, dass da auch mal was Lustiges passiert. Und ich glaube, da tun sich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schwer, sich das auch zu trauen vielleicht, weil es natürlich auch die Gefahr gibt, dass es nicht ankommt.
Genau, und ich glaube, da geben ja beide Studien so ein bisschen Entwarnung und es sind auch nicht die einzigen, sondern da gibt es ja auch schon andere Studien, die das auch belegen, die auch aufgeführt werden, die einfach da gerade den Expertinnen und Experten auch die Angst nehmen können, dass sie sagen, es passiert nichts, du verlierst nicht deine Glaubwürdigkeit. Im Gegenteil, der Einsatz von Humor kann dich als Experten auch also näher erscheinen lassen, menschlicher im guten Sinne. Aber das fand ich auch noch ganz interessant und vielleicht kannst du das auch ein bisschen besser erklären, Friederike. Da war auch so ein bisschen die Vermutung dabei, dass es durchaus, also jetzt nicht nur auf der emotionalen Ebene eine Wirkung hat, ja, jemand, der lustig ist, der ist einfach sympathischer, das kennen wir auch von Politikern so, sondern dass das auch so eine Art Trigger ist für kognitive Prozesse. Also, dass solche Science-Jokes sozusagen, eben weil sie so sophisticated sind und sich auf so einem vielleicht höheren Abstraktionsniveau begreifen oder auch ein gewisses Vorwissen erfordern, dass das auch nochmal irgendwie etwas auslöst, was die Leute dann aber auch wieder als besonders witzig empfinden. Vielleicht kannst du das kurz erläutern.
Also ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen das, was wir schon angerissen haben, wieder ganz zum Tragen kommt, nämlich einerseits dieser Punkt irgendwie, ja, was du gerade auch schon gesagt hast, ich bin eben irgendwie mehr zugänglich, ich bin authentischer, ich bin, ich funktioniere sozusagen für jemanden als Interaktionspartner, also der bezieht mich auch mit ein, der referiert nicht nur, vielleicht auch so ein Punkt. Das weiß man zum Beispiel auch aus der Bildungsforschung, dass Lehrkräfte tatsächlich als effektiver, kompetenter wahrgenommen werden und einfach insgesamt bessere Evaluationen kriegen, wenn sie auch mal Humor benutzen, auch mal einen Witz machen oder was Unerwartetes machen. Und ich glaube, das ist eben dieser eine Punkt von Humor sozusagen, dass man da auflockern kann. Das andere ist aber, und das findet sich in diesen beiden Studien noch nicht so richtig, dass natürlich Humor auch so ein Stück weit was hat, ja, dass Aufmerksamkeit erregt wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, über das, was wir gerade besprochen haben, dieses mit anderen Lachen, dass dann natürlich auch dieser Punkt kommt, irgendwie, ja, die Aufmerksamkeit wird getriggert, aber auch, ich will jetzt eigentlich verstehen, worüber die lachen. Also ne, irgendwie, da ist ja ein Witz, das ist vielleicht manchmal was ich nicht direkt verstehen kann oder wo irgendwas Wissenschaftliches sozusagen vorausgesetzt wird. Das ist ja auch ganz oft so ein bisschen dieses, man lacht darüber, weil was Unerwartetes kommt, was ich jetzt nicht interpretiert habe, dafür muss ich ja erstmal eine Erwartung generieren. Das heißt, ich muss irgendwie eine wissenschaftliche Theorie haben, die dann verletzt wird. Man kann das mit diesen Wordplay-Witzen vielleicht sogar ganz gut erklären. Eins, was Vince Ebert in diesem Video auch benutzt hat, war Ohm ist the leader of the German resistance. Und natürlich über Widerstand und Resistance und dieses Wordplay mit dem Wort wird sozusagen die Erwartung, Ohm ist für was super Wissenschaftliches, nämlich irgendwelche Formeln zuständig, wird gedreht und es wird irgendwie in was Politisches gewendet. Und ich könnte mir vorstellen, dass aber dann man verstehen will, ja, was ist denn Resistance, warum ist das witzig, warum lachen jetzt alle und überlegt sich nochmal auch, was war jetzt, wofür stand jetzt oben nochmal. Und ich glaube, dass genau dieses so Verstehensprozesse anregen vielleicht auch was ist, was vielleicht auch Benefits hat, aber also jetzt aus den Studien, die wir da sozusagen gefunden haben, glaube ich, da ist eben noch ganz viel Potenzial, was zu forschen wäre, aber wo so viel Evidenz noch gar nicht da ist in der Wissenschaftskommunikationsforschung.
Dann machen wir das, was wir in der WISCOM Praxis immer machen und gehen zur anekdotischen Evidenz immer. weil ich es tatsächlich ganz spannend finde. Ich habe gerade nochmal an zwei Formate oder zwei Sachen gedacht, die das vielleicht ganz schön veranschaulichen, auch was ich vorher meinte und was spielt auch so ein bisschen in die Richtung, die du gerade erklärt hast, so als Interpretation. Und einmal ist es Stephen Colbert, also auch einer dieser amerikanischen Late-Show-Hosts, der hat so eine Rollercoaster-University-Session mal gemacht mit Paul Krugman über Makroeconomics, was jetzt das trockenste aller Themengebiete ist, was es so gibt, glaube ich. Ist eigentlich ziemlich spannend, aber man versteht es halt zumindest nicht im ersten Moment sofort. Also ich würde vielleicht doch alle, die den Podcast hören, außer mir. In jedem Fall nimmt den mit auf so einen Rollercoaster, also auf eine Achterbahn. Und während dieser Achterbahnfahrt erklärt er ihm halt diese Konzepte. Und es ist wirklich sehr, sehr, also ich fand es sehr komisch. Und gleichzeitig ist es aber total dieser Trigger-Moment von so, ich will das jetzt aber auch wissen, was der da erzählt. Und ich gucke das danach nochmal nach. Und ich glaube, das ist schon was dann sehr gut funktioniert. Und das andere, was ich, wo ich neulich sehr lange mit Philipp Schrögel, falls Philipp Podcasts hört, kann er an dieser Stelle sich feiern, weil er erwähnt wurde. und Philipp und ich haben diskutiert, wie wir das finden, wenn diese Wissenschafts-YouTuber jetzt plötzlich in so Comedy-Formaten von Caroline Kebekus auftauchen. Und ich war erst so ein bisschen so, mir ist das dann zu drüber oft und irgendwie vielleicht ist es auch einfach nicht mein Humor. Aber Philipp sagte das, und das fand ich ganz klug, und ich glaube, ich habe meine Meinung dazu danach revidiert, dass es ja dabei aber dann gelingt, eine Zielgruppe zu erreichen, die man sonst wirklich nicht kriegen würde. Und die wir wirklich, also die dann auch wirklich nicht das MyLab-Video eigentlich angucken würden. Aber in dem Moment, in dem das in der Kebekus-Show ist, dann tatsächlich das anschauen sich und dieses Element des, wie frustriert sind eigentlich die Wissenschaftlerinnen gerade und wie geht es denen eigentlich wirklich in der Pandemie, dann vielleicht auch tatsächlich entweder den Aspekt mitnehmen oder sogar hingehen und hinterher auch die anderen Wissenschaftsvideos gucken, die Mai gemacht hat, weil sie das einfach gut fanden in der Show. Und das fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Und ich glaube, das geht, beide Beispiele gehen auch in die Richtung, die du gerade gesagt hast, Friederike. Und ich glaube, das ist schon was, wo man in der Wissenschaftskommunikation dann auch mal vielleicht überlegen muss, ob man von seinem hohen Ross, mein Ziel ist jetzt, dass durch den Humor, dass der wissenschaftliche Inhalt exakt transportiert ist, runterkommen muss und stattdessen eher darauf hingehen muss, so, was kann das triggern und bei wem kann das was triggern und was sind vielleicht auch die Multiplikatoreneffekte von solchen Sachen.
Wir sollten auch dieses Video dann mal verlinken, was du gerade ansprachst. Das ist natürlich, eigentlich ist es ja doch unser täglich Brot, dass wir sowieso immer nicht alles rüberkriegen, was wir vermitteln könnten, ne? So in der ganzen Tiefe. Das heißt, wir haben ja eh schon eine ganze Skala von, geht sehr, sehr stark schon in die Details rein, in die Tiefe, zieht schon richtig mit. Also ein bisschen, Hauptsache, das Thema ist irgendwo angekommen. Und ich glaube, es wird uns ja immer deutlicher, dass wir genau diese Zielgruppe erreichen sollten, die eben nicht eh schon hier bei uns sind. Ich habe mal gehört, dass in Mexiko die Nachrichten auch dieses Problem haben. Ich glaube, die Wissenschaft ist nicht die einzige Institution, die da ein Thema hat, sondern dass die Nachrichten in Mexiko von einem Clown vorgetragen werden, der auch manchmal ganz schön aggressiv ist und in diesem Clownskostüm dann auch so richtig schimpft und aus sich rausgeht, weil die sonst die jungen Leute nicht mehr erreichen. Also so, ich mir geht's wie Rebecca, ich denke auch so, oh Gott, dann muss das jetzt auch noch sein, aber natürlich hat das so seinen Effekt. Das scheinen ja auch die Studien zu belegen. Ne? So, also man kriegt schon was mit. Und wir merken natürlich auch, dass Menschen in unseren Veranstaltungen, die mit sich selber ein bisschen lustig umgehen können, die sich selber auch durch Humor dann einfach ein bisschen reflektieren, viel authentischer wirken. Mein Eindruck war eigentlich, dass Wissenschaft selber sozusagen vom Thema her sich total dem Thema, also dem der humoristischen Herangehensweise
eh schon entzieht, weil es geht ja halt um harte Fakten und da ist halt kein, da ist ja nichts dazwischen so. Und dass wir beim Humor eigentlich immer so auf den Betrieb abzielen, also wie Wissenschaftlerinnen dann da rangehen, wie die da stehen, wie übel die sich manchmal fühlen, also da eben auch so auf diese, auf dieses How-to, auf die Methoden und so weiter. Da habe ich aber gestern Abend, als ich darüber nachdachte, kam dann ein Tweet rein von einem unserer Mathematiker hier und der war dann überschrieben mit Fun Problem und dann kam gleich eine Formel und hat dann also so seine Kolleginnen aufgefordert, dann einfach dieses knifflige Problem zu lösen und ich glaube, sie hatten auch ihren Spaß dabei. Es ist wieder was anderes. Irgendwie scheint es da doch zu gehen.
Ich glaube auch, dass es Disziplinen gibt, wie zum Beispiel die Chemie oder so, die da auch immer ein großes Potenzial hat, ne? Also jeder kennt es aus dem Unterricht, die Weihnachtschemie oder so, ne? Und das ist schon auch irgendwie manchmal witzig und lustig. Und dann gibt es halt so Themenfelder, wo es halt problematischer ist. Eben, wir erleben es natürlich jetzt gerade sehr stark, so in dem ganzen Themenfeld von Klimawandel und Artenschutz und wie wir damit umgehen. Und da merken wir auch eine ganz starke Politisierung. Ich glaube, da wird es dann auch in Zukunft immer schwieriger, über die Wissenschaftskommunikation zu sprechen, sondern wir müssen halt auch immer stärker differenzieren zwischen verschiedenen Diskursen und Bereichen, für die sich dann manche Formate eben besser einigen als andere. Insofern vielleicht an der Stelle auch kurz schon mal überleiten zu der dritten Studie, die wir mitgebracht haben von Skurka et al. Diese Studie trägt den Titel Pathways of Influence in Emotional Appeals, Benefits and Trade-offs of Using Fear or Humor to Promote Climate Change-Related Intentions and Risk Perceptions. Worum geht es in dieser Studie? Die haben sich eben auch gefragt, ja, welchen Einfluss hat Humor eigentlich speziell in der Kommunikation über Klimawandel, über Mitigation Strategies, also Anpassungsverhalten, ja, Umweltschutzverhalten, Nachhaltigkeit etc. Aber sie haben das eben auch verglichen mit der Wirkung von Angstappellen. Und ich denke, das ist so ein bisschen die grundlegende Entscheidung, vor der wir ja am Ende stehen. Also wie viel Humor brauchen wir und ist es am Ende wirklich wirksamer als das, was wir gerade bei so kontroversen Themen bisher vielleicht eher machen, nämlich eher so auf die problematischen Aspekte zu schauen, eher das, die negativen Folgen in den Fokus zu nehmen oder vor den Risiken zu warnen etc. pp. Und beim Klimawandel eben ist es auch oft mit Angst verbunden, aber wir kennen das nicht nur vom Klimawandel, sondern das hat ja auch die Debatte über Atomenergie, Radioaktivität und so sehr stark geprägt, wo es eben auch nicht so lustig zugeht, ne? Sondern wo es eben auch immer wieder um die Gefahren dieser Technologie geht. Und dieser Vergleich ist deswegen sehr interessant und interessant eben auch deswegen, weil hier ganz bewusst ein problematisches Thema in den Mittelpunkt gestellt worden ist und eben jetzt nicht so ein neutrales Science-in-General-Thema. Und auch hier haben wir es mit einem jungen Panel von vorwiegend College-Studenten zu tun, die an dieser Studie teilgenommen haben, deutlich mehr als bei den ersten Studien, also rund 1500 Teilnehmer, das ist schon eine ganze Menge. Auch das war eine Online-Befragung, wo Videos gezeigt worden sind. Allerdings waren das jetzt keine Videos, die schon verfügbar waren auf YouTube, wie bei den ersten beiden Studien, sondern die Videos sind speziell für diese Studie produziert worden. Jedes Mal ging es um außergewöhnliche Wetterereignisse, das kennen wir ja jetzt mittlerweile auch aus Deutschland. Und diese Videos wurden aber geringfügig variiert und zwar besonders am Schluss, wo dann jeweils ein expliziter Appell an die Zuschauer erfolgte. Und dieser Appell war entweder mehr so auf Angst orientiert oder eben sollte mehr witzig sein oder er war eher so neutral informativ gehalten. Und tatsächlich hat das funktioniert. Also die Angstappelle haben mehr Angst ausgelöst, die Humorappelle wurden tatsächlich als witzig wahrgenommen und die informativen Appelle waren tatsächlich auch mit einem entsprechenden Effekt in der Wahrnehmung von Informationen verbunden. Insofern haben die Forscher hier auch alles richtig gemacht. Und tatsächlich haben auch alle Appelle irgendwie mehr gewirkt als in der Kontrollgruppe. Das heißt, die erste ganz banale Schlussfolgerung, die man daraus zieht, es hilft, wenn man Leute am Ende von solchen Botschaften noch einmal direkt anspricht und einen Appell anfügt. Und weder kann man jetzt sagen, dass Angst deutlich besser wirkt als Humor, noch kann man sagen, dass Humor besser wirkt als Angst, sondern beides wirkt relativ stark und deutlich. Aber tatsächlich zeigt sich so ein bisschen auch hier wieder, dass Humor, gerade was die Credibility, also die Glaubwürdigkeit angeht, schon auch nochmal einen kleinen Vorsprung hat und persuasiver wirken kann als rein informative Botschaft. Und ich denke, auch das ist wieder ermutigend, denke ich, für diejenigen, die es einmal ausprobieren wollen und die mit solchen Formaten auch experimentieren wollen, es durchaus einmal zu versuchen. Ich würde allerdings auch nochmal anfügen, und das mit Blick auf die zweite Studie von Cacciatore, das eine ist eben, wie gesagt, wie die Botschaft dann rüberkommt und wie das wahrgenommen wird. Das andere ist, wenn es dann wirklich darum geht, ja, Verhaltensänderungen hervorzurufen, Lebensstiländerungen. Da hat gerade diese zweite Studie, die wir eben schon besprochen haben, gezeigt, das ist schon voraussetzungsreich. Das alleine lässt sich weder mit Angst noch mit Humor jetzt alleine bewirken, sondern gerade, das finde ich sehr schön bei der zweiten Studie, da kommt das noch ein bisschen deutlicher raus, dass es zwei Faktoren gibt, die einen entscheidenden Einfluss hier darauf nochmal nehmen. Das sind einmal die, was sie nennen, Science Predispositions, also diese Prädispositionen im Hinblick auf Wissenschaft, also Interesse und Wissen im wesentlichen Sinne. Und das zweite ist, oh Wunder, die Affinität und der Umgang mit Medien und insbesondere mit Wissenschaftsinhalten, die medial vermittelt werden. Da ist hier alles Mögliche drunter gefasst worden, Wissenschaftsjournalismus, unterhaltende Formate, aber auch der Umgang mit Social-Media-Informationen. Und da war so ein bisschen auch inkludiert die Frage, wie stark man Social-Media-Informationen vertraut. Also sind das Leute, die eben generell so ihre Wissenschaftsinformationen aus dem Internet beziehen und aus Social Media, oder sind sie da eher skeptisch? Und diese Dinge haben einen ganz großen Einfluss darauf, wie stark sich Leute dann hinterher auch mit diesen Inhalten inhaltlich auseinandersetzen und wie stark sie auch auf die Botschaften dann tatsächlich reagieren. Und ich denke, das ist vielleicht auch nochmal so wichtig, ne, dass das ist uns aber auch klar, denke ich, ne? dass man von solchen Stilmitteln, sag ich es jetzt mal, auch nicht allzu viel erwarten darf, sondern dass es doch größerer Anstrengungen bedarf, wenn man jetzt wirklich im Rahmen von Kampagnen auch große Verhaltensänderungen hervorrufen möchte.
Ich finde es ja ohnehin schon sehr schwer, mir vorzustellen, dass ich eine Humorkampagne jetzt irgendwie hier plane. Da braucht man schon richtig, richtig gute Leute. Weiß ich, Rebecca, genau, ne? Also wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich. Sowas ist ja auch ganz schwer zu planen, aber weil wir ja gerade gesprochen haben über die Wahrnehmung. Wir wären ja schon froh, wenn wir im Kampf um Aufmerksamkeit, gerade in den sozialen Medien, überhaupt schon irgendwen erreichen würden. Also wir senden ja ganz viel in den Äther, ohne zu wissen, wird das überhaupt irgendwann mal bei wem ankommen, jetzt mal ganz unabhängig von der Frage, ob sich dann Menschen dafür entscheiden, ihr Leben irgendwie zu ändern oder irgendwas zu tun, irgendeine Handlung anzugehen. Wie ist das? Ist das vielleicht auch so ein Schlüssel? Wir merken ja, dass junge Leute gerade auf, also TikTok, ne, gerade großes Thema bei uns, es funktioniert ja fast nur über Humor, über irgendeine Art von schrägen Humor, Prank oder wie auch immer. Ne? Es ist ja eigentlich nur ein Riesensammelbecken von lustigen kleinen Filmchen. Und wir merken, da sind aber jetzt irgendwie alle so. Und viele, viele Hochschulen, Kolleginnen und Kollegen von mir sagen, ja, da müssen wir jetzt auch was machen. Friederike, wie ist das psychologisch? Irgendwie ist das nachvollziehbar, wenn wir sagen, ja, das ist jetzt einfach nur mal der Trigger, überhaupt sozusagen der Eintrittsschlüssel, die Eintrittskarte, um überhaupt in dieser Welt zu bestehen? Müssen wir es vielleicht dann doch alle machen?
Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt der Schluss ist. Es ist natürlich schon so, dass hat diese letzte Studie von Skurka auch ja untersucht, diese Frage sozusagen, was ist typisch für eine bestimmte Altersgruppe und wirkt es vielleicht deshalb auch besonders gut, und haben im Prinzip auch gefunden, ne, diese Humor-Appeals wirken eben auch mehr bei den jungen Menschen sozusagen. Und die interpretieren das dann so ein bisschen so, dass eben gerade so diese satirischen Formate welche sind, die in dieser Altersgruppe viel geguckt werden und die deshalb auch vielleicht ja eine größere Vertrautheit haben und eine größere, ja, einfach eine größere Wirkung deshalb erzielen können eben auch. Bei TikTok ist es ja eben auch so eine bestimmte Art, vielleicht auch Gewohnheit, Medien zu konsumieren und eben auch eine gewisse, ja, vielleicht auch Gewohnheit, wie Medien oder Inhalte aufbereitet sind. Und da ist halt die Frage, kann man das überhaupt so vernünftig machen? Es gibt ja WissenschaftlerInnen, die auf TikTok unterwegs sind. Das sind aber vor allem eben auch gerade junge Leute, die vielleicht versuchen, kurze Erklärvideos zu machen oder so in der Art irgendwie sehr über ihre Persönlichkeit, würde ich das interpretieren, da arbeiten. Und ich glaube, da kann man nicht jeden sozusagen ins Becken werfen und sagen, nee, jetzt mach doch jetzt auch mal TikTok. Das ist ja kein Problem. So, es gibt natürlich so ein paar Formate, die da vielleicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Now That I Have Your Attention Meme kennt, ne? Also da wird irgendwas anderes Witziges passiert, alle haben die Aufmerksamkeit und dann wird der Spiegel sozusagen umgedreht und es gibt eben eine Person, die ganz ernsthaft über die Klimakrise spricht, beispielsweise. Und ich meine, das ist natürlich was, was man vielleicht auch mit anderen Themen oder mit speziellen Inhalten auch machen kann, wenn es um wirklich eine wirkliche Message geht, die dahinter steckt. Aber auch da ist es ja so, dass es eben was ist, ja, wo man eben gucken muss, passt das überhaupt zu den wissenschaftlichen Inhalten? Und da sind wir im Prinzip wieder bei Zielen. Also genau darüber, wo wir jetzt sprechen, Satire, diese ernsten Themen, das ist eben auch da, wo Wissenschaft Politik trifft und auf große Emotionen trifft. Und da ist halt die Frage, ist das dann, wenn Humor besonders gut wirkt, und ist das das Spielfeld, auf das wir sozusagen laufen wollen als Wissenschaftlerinnen oder als diejenigen, die die Wissenschaftlerinnen rausschicken. So. Ich weiß nicht, was ihr da für Erfahrungen habt oder Sichtweisen zu genau diesem Problem.
Also wir haben ja eine Zeit lang mal TikTok ausprobiert, so im Sinne vom Kanaltesten, vor allem bei WED. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe relativ große Datenschutzbedenken gegen TikTok und die sind auch noch größer als an den anderen sozialen Netzwerken. Deswegen würde ich TikTok im Moment als wissenschaftliche Einrichtung noch nicht unbedingt nutzen, vor allem nicht, wenn meine primäre Zielgruppe nicht junge Menschen sind. Also, ne? Also so, da würde ich jetzt nochmal so sagen, so da, wenn ich wirklich ein Jugendprojekt mache, dann muss ich mich da nochmal anders mit beschäftigen. Aber so, ne, also das wäre so ein bisschen mein Bedenken bei TikTok. Allerdings gibt es ja ganz, also es gibt tatsächlich in den USA so Health Education und Sex Education Leute bei TikTok, die wahnsinnig gute und auch wirklich, also wirklich gut gemachte Infosachen bei TikTok machen. Und wenn ich mir den Account der Tagesschau angucke, die ja jetzt auch nicht nur funny Themen den ganzen Tag haben, berechtigterweise, dann machen die auf TikTok einen sehr guten Job in diesem Informations-Entertainment-Mix. Und ich muss wirklich sagen, das ist so ein bisschen, dass ich glaube, dass wenn man das gut machen will, dann kann man das auch gut machen und es wird trotzdem auch geklickt und angeguckt. Also diese Tagesschau-Balance ist wirklich spannend und die, die haben da auch ein relativ, also die haben sich sehr viele Gedanken darum gemacht und wir tun bestimmt auch nochmal wieder ein paar Links zu Sachen rein, wo die ein bisschen erklären, was ihr Umgang mit TikTok ist. Wie gesagt, meine größten Bedenken sind im Moment der Datenschutz, aber nicht so sehr kann man TikTok nicht gewinnbringend nutzen, weil ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele, die auch zeigen, dass das zumindest geklickt wird, wenn es um ernsthafte Themen geht. Und ja, die nutzen oft so einen Hook und es sind sicherlich nicht nur mit biederen Inhalten, aber ich glaube schon, dass da relativ viel Potenzial drin ist, genau eben diese Balance richtig zu machen und richtig zu treffen und dann da durchaus erfolgreich zu sein. Genau, also weil hier sind bei der Tagesschau gibt es halt Sachen, wo es um die Maskenpflichtlockerung in Schleswig-Holstein geht und es hat 32.000 Klicks. Das ist jetzt nicht so verkehrt. Also rein zahlenmäßig ist das schon mal nicht verkehrt, würde ich sagen. Was das jetzt dann bewirkt, weiß ich nicht, aber es wird zumindest geguckt.
Ich würde vielleicht noch mal gerne auch das unterstreichen, was Friederike eben sagte. dass wir natürlich sehen, okay, teilweise beruht der Erfolg von Humor in der Wissenschaftskommunikation eben auch auf Vorerfahrungen, die Mediennutzer gemacht haben mit ähnlichen Formaten aus der politischen Kommunikation. Und das ist erstmal etwas, wovon Wissenschaftskommunikation profitieren kann. Ja, Wissenschaftskommunikation baut auf dem, was auch in anderen Bereichen schon geleistet worden ist, wenn man so sagen will. Ja, unsere Mediennutzung erzeugt sich jedes Mal neu und bestätigt auch die eigenen Erfahrungen immer wieder neu. Und das hilft in diesem Bereich auch. Und das kann etwas sein, was Wissenschaftskommunikation positiv nutzen kann. Ich würde allerdings auch hinzufügen wollen, dass das natürlich auch seinen Preis haben kann. Und über die langfristigen Folgen wissen wir auch als Forscher noch zu wenig. Denn und ich denke, das ist die Debatte, die wir auch gerade führen. Also wenn ich sozusagen aus dieser Reinheit der faktenorientierten Wissenschaftskommunikation heraustrete und mich in eine Diskurskultur bewege, wo es vielleicht etwas rauer zugeht, wo Ironie, wo Sarkasmus, wo Zynismus an der Tagesordnung stehen, dann erreiche ich damit neue Zielgruppen, dann erzeuge ich stärkere Emotionen, die wiederum verfestigen sich stärker auch in kognitiven Prozessen und das bringt erst einmal auch Erfolg, Effekt mit sich. Aber es kann natürlich Rückwirkungen haben, die sich jetzt in unseren Experimenten nicht unmittelbar zeigen, weil erstmal so der einzelne Experte glaubwürdiger wirkt. Aber wie sich das auf das Wissenschaftssystem auswirkt, wie sich das auf die Wahrnehmung von Reputation oder von Wahrheit als solcher auswirkt, das können wir, glaube ich, dann noch nicht abschätzen. Und meine Befürchtung wäre an der Stelle natürlich schon, dass da eine gewisse Banalisierung vielleicht auch erfolgen kann. Ja, weil das dann eben ein Thema ist unter vielen, über die man dann befreiend lachen kann. Und dann ist einfach die Nähe sehr stark da zu ja, Meinungen. Ja, über der eine kann eben drüber lachen und der andere kann eben nicht drüber lachen. Und da ist tatsächlich auch für mich so ein bisschen die Frage, bei welchen Themen ist uns dieser Preis zu hoch? Verzichten wir vielleicht lieber auf kurzfristige Effekte und bewahren dafür aber eine ja, gewisse ja, eine gewisse Reinheit tatsächlich der Argumentation, die das Wissenschaftssystem besitzt und zwar als unique selling point, ja, auf diesem Markt der unterschiedlichen Wahrheiten, die so die Systeme hervorbringen.
Mhm. Friederike, du befasst dich ja mit kommunizierenden WissenschaftlerInnen, wenn du die dann irgendwann trainierst, mit denen ins Gespräch kommst, würdest du denen dann raten, auf TikTok zu gehen, mehr Humor mit einzubringen, wäre das eins von dem Portfolio, die fragen ja auch, ne? Also die fragen ja, kann ich das, wo soll ich sein, wie soll ich mich verhalten?
Ich glaube, dass natürlich irgendwie Humor und gerade eben so die, wie wir es vorhin schon hatten, ne, sozusagen auflockernden Momente, also die kleinen Witze, die einen authentischer machen, natürlich was sind, was wirkt und das ist ja das, was die Wissenschaftlerin in dem Fall dann auch interessiert. Ne, was wirkt gut, wie komme ich an? Und ich glaube, da kann man natürlich schon eine Empfehlung aussprechen. Ich würde aber wirklich auch unterstreichen wollen, was Julia eben gesagt hat, dass man einfach bei bestimmten Themen eine Gefahr hat, nämlich diese ja, Polarisierung in vielleicht auch zwei Lager, die sich da auftut, dass man sich dazu sehr drauf einlässt und dass eben gerade dieser Humor, der dadurch funktioniert, dass man ein In-Group-Gefühl schafft, dass man eine Gemeinschaft schafft über Meinungen, über, ja, wir sind ja alle, es ist ja allen klar, dass Klimawandel existiert und dass man über die anderen dann eben lachen kann, dass genau das vielleicht auch dann bestimmte Leute eben ja abschrecken kann und dass das eben eine Politisierung mit sich bringt, die man nicht unbedingt immer möchte und dass man da sehr gut, glaube ich, als kommunizierende WissenschaftlerIn drüber nachdenken muss, ob man sich darauf wirklich einlassen will und wie sehr man das eben dann auch vorher plant, wenn da wirklich mal ein Backlash kommt.
Hm. Ja, vielen Dank. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir kommen jetzt schon in die Schlussrunde, glaube ich, dass es jetzt doch wirklich genau das richtige Thema zur Zeit ist, weil das, Julia, du hattest gerade gesagt, oder Friederike auch, also im Grunde kommt es von der Vorprägung schon auch her, ne? Wie gehe ich überhaupt mit welchen Medien um, auf welchem Kanal bin ich, was sind meine Gewohnheiten? Und wenn ich mir das so anschaue, dann haben wir in der Praxis ja eine Wanderung in den sozialen Medien einfach hinter uns. Jetzt mal ganz banal gesagt, wir haben ja mit Facebook angefangen, dann waren wir relativ schnell auf Twitter. Dann kam eben ganz, ganz stark der Zielgruppe junge Leute, studieninteressierte Studierende, kam halt dann Instagram. Instagram ist relativ humorlos, finde ich. Also Instagram ist halt, da zeigt halt jeder was Schönes, ne? Und das heißt, eben auf Insta sind wir alle schön. Unser Campus ist super schön, ne? So Altgebäude bei Sonnenuntergang, das ist eins der bestgeklickten Motive ever. Und zwar nicht nur an unserer Uni, überall ist immer dieses tolle Gebäude. Immer schön, ne? So hochwertige Fotos. Und bei TikTok ist es jetzt anders. TikTok ist, glaube ich, ein bisschen auch das Gegenbild dazu, wo man dann reingeht und sagt, ich bin mir für nichts zu schade. So, ne? Ich zeige jetzt mal einen Tanz, obwohl ich nicht tanzen kann. Vielleicht, wenn wir da jetzt drüber reden und ich merke einfach, das geht jetzt nicht mehr weg bei uns so als, ne, als Trend. Wir können den überspringen, aber dann kommt halt wieder was anderes. Dann müssen wir über Humor auch reden. Also über die Fähigkeit, dass die Wissenschaft und das Wissenschaftssystem sich sozusagen auch mal da entblößt so, ne, und sagt, oh, guck, das kann ich jetzt auch nicht gut, ich probiere es halt mal. Ich glaube, die Wissenschaftsvideos, die ich auf TikTok gesehen habe, die funktionieren genau durch diese Fallhöhe, dass da jemand irgendwie besonders lustig ist, weil zum Beispiel sie so mit moralisierendem Zeigefinger den jungen Leuten mal erklärt, was Evidenzbasierung ist. Ne? So, und das ist so irgendwie total lustig. Vielleicht müssen wir da auch tatsächlich mal über unseren Schatten springen und das so mal auch aufnehmen, wie es ist. Ne? Vielleicht ist dann der weiße Kittel mal weg und man steht dann einfach nur so da. So, aber klar, ne? Was macht das dann? Ne? Und wir müssen halt immer sehen, dass die Kanäle uns prägen, unsere Wirklichkeit prägen und auch die Erwartungen von anderen prägen. Wir könnten das jetzt bestimmt noch viel weiter diskutieren. Wir können ja noch ein paar lustige Wissenschaftswitze verlinken unten dann in den Kommentaren. Habe ich mir jedenfalls vorgenommen, aber die sind natürlich, die meisten kennt ihr ja eh schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ansonsten haben wir heute viel über Theorie gesprochen und über Praxis, aber eigentlich nicht, wie man es machen kann und über Best Practice. Und deswegen wollen wir am Schluss natürlich noch nicht vergessen, ein ganz wichtiges Buch noch hier zu empfehlen, was dann auch in den Kommentaren sein wird, nämlich das von Marc-Dennis Weitze, unser Kollege bei der Akatech und Wolfgang Göde und Wolfgang Heckel. Und das befasst sich mit der Frage, kann Wissenschaft witzig, Wissenschaftskommunikation zwischen Kritik und Kabarett, und ist vollgepackt mit sehr interessanten Perspektiven auf dieses Thema und Best-Practice-Beispielen, auch Hintergründen und so weiter. Also wer sich da einlesen will und vielleicht auch mal Appetitanreger bekommen mag, was wir heute jetzt nicht eingebracht haben, und auch hier vielleicht nicht so unser Job ist, aber wer Lust hat auf mehr, dem sei dieses Buch sehr deutlich ans Herz gelegt. Genau. Ansonsten sind wir heute durch. Freuen uns, wenn ihr weiterhin zuhört, aber auch uns weiterempfehlt. Liked natürlich, teilt vor allem. Das ist das Allerbeste. Wir freuen uns über die gute Resonanz und natürlich aber auch über Anmerkungen und Hinweise, was wir noch besser machen könnten. Und natürlich freuen wir uns schon auf die nächste Folge Viscom Quartett. Wir verraten aber heute noch nicht, worum es dann gehen wird. Also, bis bald. Tschüss.